Lowe's knows you've got a job to do, and we help get it done. With the My Lowe's Pro Rewards program, eligible members save more. With volume discounts on qualifying orders through a quote of $2,000 or more. Join for free today. Lowe's, we help you save. Offer can't be combined with any other discount, contract, and or special pricing. Exclusions, more terms, and restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt.
Hallo zusammen.
Heute in der zweiten Folge zum Thema Terrorismus. Jonas, über was haben wir denn letzte Folge geredet?
Wir haben gesprochen über die Sicarii, über die Assassinen und über eine letzte Gruppe, die mir gerade nicht einfallen möchte.
Na dann sind wir endlich, genau, die Sicarii war unser antikes Beispiel für Terror. Im Mittelalter die Assassinen. Und dann haben wir eben festgestellt, dass es, wenn man in die Geschichte guckt, gar nicht so viele Gruppen und Organisationen gibt, die in erster Linie terroristisch arbeiten. Deswegen sind da eben die Sicarii und die Assassinen so berühmt, so namensgebend auch für diese Ecken, für diese Methoden. Und wenn wir uns das Standardnarrativ der Terrorismusforschung oder der Geschichte des Terrorismus anschauen in der Forschung, dann stolpern wir eben immer wieder über diesen David Rappaport, der das Ganze in vier Wellen eingeteilt hat, einfach nur, ja, um das auch bearbeitbar zu machen. Und dabei ist eben die erste Welle die, die wir am Ende als letztes besprochen haben, nämlich die Welle der anarchistischen Gewalt und des anarchistischen Terrors, der sich ab den 1880er Jahren aus Russland über ganz Europa verbreitet und Nordamerika und dem dann auch in diesen Jahren zwischen den 1880er Jahren und dem Ersten Weltkrieg einige Politiker und Regierungschefs zum Opfer fallen. Zum Beispiel, ein Beispiel, was wir letzte Folge nicht besprochen haben, aber es wird zum Beispiel auch 1901 dann der US-amerikanische Präsident McKinley von einem Anarchisten zweimal in den Bauch geschossen. Wir haben über die Anschläge auf Zar Nikolaus und Napoleon III. Geredet und über den gescheiterten Anschlag auf den deutschen Kaiser auch kurz. Also es war tatsächlich die Zeit, als die Anarchisten gehofft haben, dass sie durch Morde an monarchistischen Regierungschef bei McKinley, dem Präsidenten in den USA, natürlich kein Monarchist, sondern hier schon demokratischer Politiker, die mit Bomben oder Schüssen getötet werden sollen, um mit dieser Signalwirkung der Aktion eine weitere politische Veränderung zu bewirken. Also es geht eben, darüber haben wir letztes Mal auch geredet, nicht um das eigentliche Ziel und die eigentliche Zerstörung durch die Bombe, sondern es geht um die Signalwirkung, die gehofft wird, durch die Medien und die breite Öffentlichkeit zu erreichen, indem man sie durch so eine exzessive Gewalttat schockiert. Ja. Und was Rappaport dabei auch schon schreibt, ist, dass auch wenn er das die anarchistische Welle nennt und da viele anarchistische Täter dabei waren, Terroristen, Terroristinnen, dann haben die in dieser Zeit doch vermehrt starken nationalistischen oder populistischen Charakter auch. Das haben wir letztes Mal nicht stark genug herausgearbeitet, finde ich, dass das eben in dieser Zeit auch reinspielt, weil das eben nicht nur die Zeit des anarchistischen Terrors, sondern auch das Erstarken der nationalstarken Staaten im 19. Jahrhundert, die sich zunehmend gegen die größeren Vielvölkerreiche abgrenzen wollen. Und da ist ein Anschlag auf die Monarchen natürlich das Mittel der Wahl der Zeit. Das übernimmt man quasi, da lernen die Nationalisten und die Populisten ganz stark von den Anarchisten und es gibt diese Beeinflussung und der auf dem Balkan ganz berühmt natürlich dann die Schwarze Hand, die nationalistischer serbischer Geheimbund ist und als Gegenstück die Mlada Bosna, eine ebenfalls serbische nationalistische Bewegung aus Bosnien, die vor allem für das Attentat von Sarajevo bekannt sind, bei dem dann der österreich-ungarische Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Herzogin Sophie von Hohenberg getötet wurden. Und dieser Anschlag wird ja in der Geschichtsschreibung auch gerne als Auslöser des Ersten Weltkrieges betitelt. Mit dem Ersten Weltkrieg, den dieser Anschlag auslöst, dieser terroristische, also wie genau dieser Anschlag dann zum Ersten Weltkrieg führt, werden wir in eigenen Folgen mal erklären, wo wir über die Ursachen des Ersten Weltkrieges sehr ausgiebig sprechen. Das passt jetzt hier heute leider nicht rein. Ich musste mich kontrollieren, das aus dem Skript wieder rauszuschneiden. Aber es ist spannend, finde ich, dass zum einen dieser Terroranschlag auf Franz Ferdinand den Ersten Weltkrieg auslöst, der dann auch das Ende der ersten Welle einläutet, ja, und dass dieser wahrscheinlich folgenreichste Terroranschlag von einer nationalistischen und nicht von einer anarchistischen Bewegung verübt wurde, was schon ein bisschen vorzeigt, wer im 20. Jahrhundert tonangebend sein wird, nämlich die Nationalisten. Und die Welle, die laut Rappaport dann nach dem Ende des Ersten Weltkrieges angeht, hat auch einen starken populistischen und nationalistischen Charakter, nämlich die zweite, die antikoloniale Welle, die die nächsten 40 Jahre dann dominiert. Antikolonial, ganz klar, deswegen, weil es die nationalen Befreiungsgruppen waren, die sich gegen das British Empire, das französische Weltreich und andere Imperien quasi stark gemacht haben und durch asymmetrische Kriegsführung versucht haben, die Kolonialmächte aus ihren Ländern zu vertreiben und quasi Nationalstaaten zu errichten. Und da war der Terroranschlag natürlich auch eines der großen Mittel der Wahl, weil man damit gegen eine militärisch, technisch viel höher gerüstete Kolonialarmee Zeichen setzen konnte und international Aufmerksamkeit für den eigenen Befreiungskampf erzeugen kann. Und zwar deutlich effektiver und günstiger, wie wenn man in all den Ländern versuchen muss, eine Lobbying-Kampagne zu starten. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg als große Beispiele formiert sich zum Beispiel in Irland die Irish Republican Army, die IRA, um gegen die Engländer zu kämpfen und für die irische Unabhängigkeit zu kämpfen und dann später in Algerien die Nationale Befreiungsfront FLN, vor allem dann auch mit ihren Aktivitäten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Am 1. November 1954, dem Tag, der später als Toussaint Rouge, der blutige Allerheiligentag, bekannt wurde, begann mit 70 Terroranschlägen auf französische Polizisten, Geschäfte und Institutionen offiziell ein Konflikt, der Frankreich in eine tiefe politische Krise stürzen sollte. Mitglieder der algerischen Befreiungsbewegung, der Front de Libération Nationale oder kurz FLN, initiierten einen Aufstand gegen die französische Kolonialherrschaft. Die Brutalität, mit der die französischen Streitkräfte versuchten, den Aufstand niederzuschlagen, sollte jedoch fatale Folgen haben. Anstatt die algerische Bevölkerung zu gewinnen, entfremdeten sie diese, und auch in der französischen Heimat wuchs der Widerstand. Sogar einige von Frankreichs wichtigsten Verbündeten, darunter die Vereinigten Staaten, rückten von ihrer anfänglichen Unterstützung ab und enthielten sich schließlich bei den Vereinten Nationen in der Debatte über Algeriens Zukunft. 1960 kam es zu massiven Demonstrationen in algerischen Städten wie Algier, Proteste, die lautstark die Unabhängigkeit forderten. Die Vereinten Nationen erkannten schließlich das Recht Algeriens auf Selbstbestimmung an. Angesichts des wachsenden Drucks und der sich zuspitzenden Situation entschied sich Präsident de Gaulle, Verhandlungen mit der FLN aufzunehmen. Diese endeten im März 1962 mit der Unterzeichnung des sogenannten Evian-Abkommen. Am 8. April 1962 stimmte die französische Bevölkerung in einem Referendum über diese Abkommen ab. Das Ergebnis war eindeutig. 91% der Wähler befürworteten die Ratifizierung. Einige Monate später, am 1. Juli 1962, stimmte auch Algerien ab. Mit fast einstimmigen 99,72% entschied sich das Land für die Unabhängigkeit.
Doch ein Algerier hat gefühlt dagegen gestimmt. Also gut, die 0,3% waren halt die Franzosen, die in Algerien gelebt haben. Da machen wir uns keine Illusionen. Also ja. Nicht und auch nicht alle, da gab es auch einige, die da dafür gestimmt haben, aber prozentual ist es hier eben klar verteilt. Und wir sehen, wie demokratisch das Ganze untermauert war, dass sowohl in Frankreich mit 91% als auch in Algerien mit 99% dafür gestimmt wurde. Und wie stark und was für eine Einheitsfront wir da haben, tatsächlich. Also wie es ein extrem blutiger Krieg gewesen mit extrem vielen Todesfällen, extrem vielen Kriegsverbrechen der französischen Armee und auch Kriegsverbrechen der FLN natürlich. Und das, ja, war aber letztlich hier, was mit 70 Terroranschlägen begann, war letztlich hier von Erfolg gekrönt. Und das wird einen prägenden Einfluss auf das 20. Jahrhundert haben.
Doch der Weg dorthin war blutig. Der geplante französische Rückzug führte zu einer tiefen Krise im Land. Es kam zu mehreren Attentatsversuchen auf de Gaulle und sogar zu Putschversuchen. Eine besonders radikale Gruppe, die Organisation Armée Secrète, bestehend aus französischen Militärangehörigen, die gegen eine Unabhängigkeit Algeriens waren, verübte eine Serie von Bombenanschlägen und Morden, sowohl in Algerien als auch in Frankreich.
Ja, wir sehen einfach, also obwohl die demokratische Mehrheit von 91% und 99% in den beiden Ländern für diese Unabhängigkeit war, hat sich auch das prokoloniale rechte Spektrum in Frankreich zunehmend den Methoden bedient, die hier en vogue waren. 50 Jahre vorher hätten die gesagt, Bombenanschläge sind was für Anarchisten, da haben wir nichts mit zu tun. Und hier nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er und 60er Jahren sehen wir, dass einfach beide Seiten auch so radikalisiert sind, dass sie gegen den demokratischen Mehrheitswillen sehen, dass sie mit Anschlägen eben ihre politische Meinung doch irgendwie durchsetzen können. Also wir sehen, dass hier auch Bomben und Anschläge tatsächlich innerhalb weniger Jahre zum Mittel aller möglichen politischen Spektren wird. Was wir hier in Algerien und dann auch dem blutigen Allerheiligentag, dem Toussaint Rouge, sehen, ist, dass in der ersten Phase die anarchistische und nationalistischen Bewegung ja vor allem sich auf Anschläge auf Monarchen und Monarchinnen beschränkt haben oder darauf konzentriert haben vor allem. In der zweiten antikolonialen Welle werden zunehmend auch andere Institutionen, die vor allem mit den Kolonialreichen zusammenhängen, zu Zielen. Also es geht dann nicht mehr darum, nur Würdenträger oder hohe Beamte irgendwie zu erwischen, sondern es geht dann eben auch einfach um Anschläge auf die Polizei vor Ort, um die Geschäfte, die Institutionen der Kolonialmacht vor Ort, Zeichen und Symbole quasi der Fremdherrschaft, die angegriffen werden. Und ganz konkret natürlich auch die Polizei, weil die das Mittel und die Exekutive war, die zur Unterdrückung der demokratischen Bemühungen geführt hat. Während sich die Anarchisten und Nationalisten der ersten Welle oft selbst als Terroristen bezeichnet haben, weil das ein neues Ding war, ne? Man hat es beim Namen genannt im 19. Jahrhundert, genauso wie sie die Antisemiten im 19. Jahrhundert auch selber als Antisemiten benannt haben ursprünglich, sie auch die Terroristen ursprünglich selber als Terroristen bezeichnet. Und das Ganze wurde dann nachträglich ein bisschen durch die Handlungen und durch die öffentliche Meinung und den Diskurs dazu eben zunehmend in Verruf, dieser Begriff. Die Bedeutung wandelt sich zunehmend zu etwas Schlechterem. Und dementsprechend wollen die Kämpfer und Anschlagsplaner der zweiten Welle nicht mehr als Terroristen bekannt sein, sondern haben jetzt einen neuen Titel, nämlich den Freiheitskämpfer.
Ja.
Und dieser grundlegende Zwiespalt, was man ja diesen berühmten Satz, so des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer, der stammt aus dieser Zeit. Also der bezieht sich jetzt, würde ich sagen, weniger auf die erste Welle und auch tatsächlich weniger auf die dritte und vierte Welle, zu der wir noch kommen gleich. Aber in dieser zweiten Welle, wo es tatsächlich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg dann um den sehr erfolgreichen Kampf der Länder im globalen Süden, um Selbstbestimmung und das Lossagen von den Kolonialreichen geht, in dieser Phase wird quasi der Terroranschlag ganz eng mit dem Konzept des Freiheitskampfes verbunden. Und die Terroristen dieser Zeit sehen sich natürlich auch in all ihrer Gewalt gerechtfertigt, weil sie sagen, ich tue das ja für was Besseres, ich kämpfe ja gegen die
Unterdrückung.
Ja. Jeder Terrorist fühlt sich gerechtfertigt, ja, aber die zweite Welle ist wahrscheinlich die, der wir rückwirkend am meisten Sympathien zubringen, weil wir sagen, das war, ne, war gut, dass die Kolonialreiche irgendwie jetzt nicht ewig Bestand hatten.
Ja, die hatten ganz gute Gründe eigentlich.
Genau. Ja. Auf der anderen Seite, also es gibt gerade auf Arte eine ganz gute Doku-Reihe, die jetzt gerade auch erst rauskommt zum Terrorismus. Und der zweite Teil und jede Folge beschäftigt sich eben mit einem besonderen symbolträchtigen Anschlag. Und der zweite Teil, da geht es um einen Milchbar-Anschlag oder den Bombenanschlag auf eine Milchbar in Algier, die eben im Rahmen dieses algerischen Krieges verübt wurde. Und der wurde von einer jungen Frau damals geplant. Und in dieser Milchbar, die damals in den 50ern sehr in waren, waren eben auch viele Kinder, französische, die Opfer wurden dieses Anschlages. Und in dieser Doku interviewen sie dann beide Seiten. Und die sind alle schon auch am Leben, also die überlebenden Opfer sind noch am Leben heutzutage. Und die Frau, die das Ganze geplant und durchgeführt hat, eben auch. Und sie interviewen beide Seiten und die Frau, die es geplant hat, ist eben ganz stolz und sagt, sie hat die Milchbar absichtlich ausgewählt, weil das das ultimative Symbol französischer Fremdherrschaft in Algerien war für sie. Und die Opfer sagen, wie hätten sie versucht, die Militärs anzugreifen und sich der FLN irgendwie offiziell oder was weiß ich, einen bewaffneten Kampf, da hätten sie das respektiert. Damals schon und heute noch mehr. Aber eine Bombe auf eine Milchbar, in der Milchbar zu zünden, wo Kinder Milch trinken, ist kein antikolonialer Kampf.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Das ist einfach nur Terror. Und bis heute leben diese Leute, also 60 Jahre, 50 Jahre später nach diesem Anschlag, und verachten sich für ihre gegenseitig unveränderten Positionen. Eine sehr sehenswerte, ich packe euch das gerne auch in die Beschreibung, den YouTube-Link. Aber das ist eben dieser Gegensatz, den wir generell sehen zwischen vielleicht gerechtfertigten Zielen und sehr zweifelhaften Methoden und einem zunehmenden Wegwandern von rein militärischen Zielen. Ursprünglich sind es nur die Führer des Staates, die Symbole der Monarchie. Dann werden es zunehmend Militäreinrichtungen und Polizisten. Aber wir sehen eben schon in Algerien, dass Anschläge auf Milchbar mit Kindern drin verübt werden. Ohne Reue und auch bis heute noch ohne Reue. So.
Ja.
Die eine Seite ist stolz darauf und die andere leidet bis heute darunter. Und natürlich sind die, also ich gehe schwer davon aus, dass Algerien seine Unabhängigkeit auch bekommen hätte, wenn diese Milchbar und die Kinder nicht in die Luft gejagt worden wären. Das ist auch der Grund, die viele dieser Länder, die dann eben ihre Unabhängigkeit bekommen haben, und die Organisationen, die vorher quasi als terroristische Gruppen von den Kolonialreichen klassifiziert wurden, nachdem die dann in den Nationalstaaten den Jungen oft an die Macht kommen und dann in der UN sind, auch zunehmend, haben wir auch in der UN das Problem, dass die UN sich bis heute, glaube ich, auf keine richtig einheitliche Definition des Terrorismus einigen konnte nach der zweiten und dritten Welle, weil es eben immer noch diese Ansichtsfrage gibt und in vielen Punkten eben unterschiedliche Ansichten, wer jetzt da gerade für irgendeinen legitimen Freiheitskampf führt und wer nicht. Ich würde generell dafür plädieren, dass wir die legitimen Freiheitskämpfe irgendwie, dass es diejenigen sind, die versuchen, wirklich möglichst wenige Kinder in die Luft zu jagen. Das könnte die alle Zeit der Welt sagen, für wie gerechtfertigt ein Freiheitskampf ist. Die zweite Welle schleicht sich in den 60er Jahren dann langsam aus, ganz einfach deswegen, weil die Dekolonialisierung vielerorts erfolgreich ist.
Ja, wer hätte das gedacht?
Da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen A und B. Gleichzeitig transformiert sich der Terrorismus in die nächste Welle. Es ist nicht so, als würde der damit verschwinden, wie manche Leute gehofft haben. Und vor allem Kriege wie der Vietnamkrieg oder der Kalte Krieg im größeren Rahmen und die ganzen Proxykriege, die damit geführt werden, werden zur relevanten Grundlage, zum ideologischen Unterbau der dritten Welle, die Rappaport die Neulinke Welle nimmt und die ab den 60er Jahren beginnt, dann aus der Counterculture heraus, aus den Bewegungen, die aus der Alt-68er Bewegung und dem Widerstand gegen den Vietnamkrieg und so eben erwachsen. Der Vietnamkrieg ist natürlich auch ein antikolonialer Krieg, der sich nur länger hinschleppt, weil die Amerikaner sich einmischen. Ich weiß nicht, was ist denn dein Bild für die Ursprünge des Vietnamkrieges? Was war denn Vietnam die 50, 60, 70 Jahre vor dem Vietnamkrieg los? Wenn wir uns so eine Weltkarte anschauen, um 1910, 1900, quasi kurz vor dem Ersten Weltkrieg, dann ist es schockierend, wie viele Länder nicht Teil eines kolonialen europäischen Empires sind. Die kannst du an einer Hand quasi abzählen, die nicht irgendwie kolonialisiert sind.
Ja.
Der Rest der Welt ist eingeteilt und in Großmachtsphären. Das British Empire und das Russische Reich streiten sich in Zentralasien um die letzten Schnipsel wem jetzt genau Afghanistan, wem jetzt Iran und Turkmenistan genau gehört, wer wo seine Bufferzone einrichten darf. Aber das war's. Die gesamte Welt ist kolonialisiert und aufgeteilt. Und Teil dieser Aufteilung ist natürlich auch Südostasien und der Indochina, also alles östlich von Thailand, Kambodscha, Laos und Vietnam sind alle französische Kolonien und heißen französisch Indochina. Und genau, die Franzosen haben quasi ihr Kolonialreich da unten, bis die Japaner im Zweiten Weltkrieg es erobern. Auch ein gern vergessener Fakt ist, die Japaner haben ganz Südostasien und Ostasien übernommen, weil ein Großteil davon unter kolonialer Herrschaft standen, sind nur die Kolonisierten, die mussten begrenzt viel gegen die Bevölkerung der Orte kämpfen, sondern die mussten eigentlich nur das Kolonialregime ersetzen. Und in Fällen wie zum Beispiel in Vietnam haben die Japaner sogar die lokale, örtliche koloniale Verwaltung weiterarbeiten lassen, nur jetzt für Japan. Das heißt, da gab es dann teilweise französische Offizielle, die vietnamesische Offizielle, die auf Französisch für die Japaner irgendwelche Sachen vor Ort verwaltet haben. Mhm. Und nachdem die Japaner dann besiegt wurden im Zweiten Weltkrieg, dachten die Vietnamesen, wie viele andere Völker, das ist ja eigentlich ganz gut. Die Japaner haben uns erst Befreiung von den Europäern versprochen, jetzt wurden die Japaner besiegt. Dann können wir doch jetzt unabhängig sein. Und dann haben die Franzosen gesagt, aber nee, das wollen wir doch wieder zurückhaben. Wir haben das zwar alles verloren jetzt im Zweiten Weltkrieg, aber wir wollen das alles wieder zurückhaben von den Japanern. Und die Amerikaner haben das unterstützt. Und haben, genau, und dann gibt es eben erst den Kampf der vietnamesischen Unabhängigkeitskämpfer gegen die französischen Truppen. Und als die Franzosen dann zunehmend an Halt verlieren, kommen die Amerikaner mit an Bord und es wird zunehmend von einem Krieg der Franzosen gegen die vietnamesischen Unabhängigkeitskämpfer zu einem Krieg, den die Amerikaner übernehmen und sich so ein bisschen von den Franzosen in die Schuhe schieben lassen, nachdem die Fremdenlegion und die französische Armee zunehmend am Boden verliert oder er schon komplett am Boden verloren hat dort. Und das Ganze wiederholt sich dann eigentlich nur nochmal später versetzt, als es sonst bei den anderen Ländern passiert ist, weil die Amerikaner eben mit ihren extremen Ressourcen reinspringen und das Ganze im Kalten Krieg umdeuten als einen Kampf gegen die Ausbreitung des Kommunismus. Weil wenn es nicht mehr darum geht, ein Kolonialreich zu erhalten, dann können die Amerikaner ja jetzt mit ihrer neuen Doktrin nach dem Zweiten Weltkrieg die gleiche Art von Kriegen führen, die davor die Kolonialreiche geführt haben, um ihre Kontrolle zu erhalten. Mhm. Wenn du vorher die große Freiheitsdemokratie, das ist ja ein Problem, das die Amerikaner früher hatten. Die Amerikaner haben im 19. Jahrhundert angefangen, spanische Kolonien zu übernehmen, als die Spanier so schwach waren. Kuba als Beispiel, Costa Rica, so bekannte quasi Kolonien und eben auch die Philippinen, wo es dann zu einem langen, blutigen Krieg zwischen der amerikanischen Armee und den philippinischen Unabhängigkeitskämpfern gab. Und die Amerikaner sich dann doch auch damals schon fragen mussten, Moment, machen wir jetzt nicht das Gleiche, was die Spanier vorher gemacht haben? Sind wir jetzt nicht auch ein Empire geworden? Ja. Und diese Krux lässt sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg ganz gut lösen, weil man dann sagt, naja, wir sind kein Empire, wir sind ja die freie Welt und wir kämpfen ja quasi nur gegen die Ausbreitung des anderen großen Empires, des Russischen Reiches. Und das ist auch eine ganz interessante Fortführung des Great Games, was quasi im 19. Jahrhundert Russland mit das Russische Reich mit Großbritannien geführt hat. Die Fortführung davon ist, was die UdSSR mit den Amis macht. Auf der einen Seite wird immer noch Russisch geredet, auf der anderen Seite wird immer noch Englisch gesprochen und es wird sich weiterhin um Asien gestritten.
Ja, und das ist dann der Nährboden für diese dritte Welle. Das war's ein kleiner, schöner Exkurs nach Asien.
Ich musste kurz, aber der Vietnamkrieg ist halt ganz wichtig, dass wir die dritte Welle irgendwie verstehen und es ist interessant, also das ist ja nur so, dass es eben so ein Sonderfall der antikolonialen Kriege ist, musste ich kurz erklären. Aber du hast recht, wir sollten zurück zur dritten Welle kommen. Und in der dritten Welle, der neulinken Welle, werden neue Methoden verwendet. Und zwar vor allem die Entführung von Flugzeugen, weil das Flugzeug natürlich eine dieser neuen technischen Erneuerungen ist, die wir vorher nicht hatten. Im 19. Jahrhundert, 1880, konntest du deine seit 30 Jahren neu erfundene Bombe werfen. Und hast dich den neuesten Mitteln und Techniken der Zeit bedient. Und in den 60er, 70er, 80er Jahren dann vor allem werden Flugzeugentführungen zu dem Mittel des Terrorismus. Wenn du jemanden in den 70ern fragst oder in den 80ern, was zeichnet Terrorismus aus, dann sagt er, die entführen Flugzeuge und fliegen die irgendwo in die Wüste. Das würde heute kein Mensch mehr sagen. Und ich finde es ganz praktisch, dass wir, also ganz, ganz spannend, wenn wir quasi diesen, wenn du das durch die Zeit reisen könntest und jemand 1890 fragst, was ist ein Terrorist, jemanden 1930 fragst, was ist ein Terrorist und jemand in den 60ern fragst und dann noch an unterschiedliche Orte gehst und bekommst jedes Mal eine andere Antwort. Eine andere Vorstellung der Methoden, eine andere Vorstellung des Grundes. Und trotzdem ist diese Kernmethode, durch exzessive Gewalt Aufmerksamkeit zu erzeugen, durchgehend die gleiche. Die älteste überlieferte Flugzeugentführung habe ich dir mal rausgesucht, weil ich das ganz spannend fand. Und die fand am 21. Februar 1931 in Arequipa in Peru statt. Ein Mann namens Byron Rickards, der eine Ford Trimotor, so ein Dreimotorerflug, wurde am Boden von bewaffneten Revolutionären bedrängt. Er lehnte ab, er sollte quasi Flugtaxi spielen und erhielt nach einer 10-tägigen Pattsituation mitgeteilt, dass die Revolution erfolgreich war und er gehen dürfe, wenn er einen von ihnen nach Lima fliegen würde. Also so eine sehr spannende, moderne Situation in 1931, als das erste Mal südamerikanische Revolutionäre dachten, diese Flugzeuge, man könnte doch dem auch eine Waffe an den Kopf halten, dem Pilot, und dafür sorgen, dass er macht, was man will. Und diese Idee wird zum großen Muster, weil man eben als Alleinperson, die ein Flugzeug hijackt, viel mehr Schaden anrichten kann, wie eine Person, die nur eine kleine Bombe hat. Das heißt, wir sehen hier die logische Fortführung davon, dass eine Person mit mehr Technik auch mehr Schaden anrichten kann. Um die Dimension, die das angenommen hat, zu verdeutlichen, 1868 gab es 27 Entführungen bzw. versuchte Entführungen von Flugzeugen, die meisten mit den Zielen nach Kuba zu kommen, um quasi die neue Revolution zu unterstützen dort.
27, ja.
Das ist viel. Das ist viel, oder? Wenn du jetzt heute daran denkst, 27 in einem Jahr, 68, wir denken Flower Power, das Jahr. Und in dem Jahr wurden nebenbei noch in den Nachrichten 27 Flüge entführt. 1969 wurden weltweit dann schon 82 Entführungsversuche von Flugzeugen notiert. Mehr als das Doppelte der gesamten Periode 47 bis 67. Also die 20 Jahre davor. Also wir haben hier echt potenzielles Wachstum ab 1968. Obwohl das Leute schon in den 30ern probiert haben, ist hier anscheinend der Moment gekommen, wo diese neue Welle des Terrorismus anfängt, das richtig gezielt und massenhaft zu machen. Ja, und wir haben ja anscheinend viele Trittbrettfahrer, weil du erste Medienerfolge hattest durch die ersten Entführungen und es weltweit durch die Zeitung ging. Und jetzt machen es eben andere, um ihre Ziele zu erreichen. Die meisten Entführungen von Flugzeugen waren solche, bei denen Palästinenser versucht haben, die entführten Flugzeuge als politische Druckmittel einzusetzen und ihre Anliegen eben publik zu machen. Und oft ging es eben auch darum, dass die israelische Regierung palästinensische Gefangene freilässt im Gegenzug für das Überleben der Geiseln im Flugzeug.
Ja, das ist ja recht bekannt, glaube ich auch. Mogadischu. Wurde auch verfilmt.
Genau. All diese Szenen von Spezialeinheiten, die versuchen, irgendwo im Nirgendwo in der Mitte von Sanddünen Flugzeuge zu stürmen, das sind diese Bilder. Nach dem Spitzenwert von 385 Vorfällen in der Zeit von 1967 bis 76.
In neun Jahren
385 Flugzeugentführungen.
Ja, krass.
Das haben wir jetzt heute nicht. Das meine ich. Wenn du mal jemanden 73 fragst, was macht ein Terrorist, der entführt Flugzeuge. Das macht er. Dann, nach dieser Hochzeit bis 76, sehen wir einen Abfall. 67 bis 86 sind es noch trotzdem noch 300 Fälle. Also immer noch extrem viele, aber langsam weniger. Und im Zeitraum 87 bis 96 212.
Ja, das ist immer noch viel.
Es ist immer noch extrem viel und dauert extrem lange. Bis zu unserer, also na, bis in die 90er Jahre hinein. Genau, die Entführung in, also auch diese berühmte, genau, der Flughafen in Uganda, gab es auch diese, es gab Mogadischu und es gab Uganda, wo 76 ein Passagierflugzeug von deutschen und palästinensischen Terroristen gemeinsam entführt worden
war. Naja, zu der Zeit gab es ja auch die RAF. Die haben wir ganz ausgespart bisher.
Genau, die fällt, die RAF ist zum Beispiel die Roten Brigaden in Italien, die RAF. All die fallen in diesen neulinken Terrorismus hinein. Und da haben wir auch die verschiedenen, also die Entführung von Hans-Martin Schleyer, die zu einer politischen Krise in Deutschland führt und die gesamte RAF-Zeit.
Ja, das ist auch eine eigene Folge an sich.
Das ist, genau, das, also da können wir müssen heute so ein bisschen einen Schweinsgalopp durch die verschiedenen Wellen anstoßen, damit wir alles besprechen können. Und es geht mir auch eher darum, so einen Überblick zu geben zu dem Thema Terrorismus, anstatt jetzt in eine von diesen Epochen zu tief einzusteigen heute. Ja, es geht ja eher darum, so ein bisschen so ein Überblicksbild zu bekommen. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die vierte Welle uns jetzt genauer anschauen, nachdem wir jetzt die dritte sehr schnell abgehandelt haben. Weil die vierte Welle ist die größtenteils mit religiösem Terrorismus identifizierte Welle. Rappaport macht das auf jeden Fall. Er legt den Ursprung dieser Welle ins Jahr 1997, quasi das Jahr der iranischen Revolution. Die Gründung der Islamischen Republik Iran. Gleichzeitig, was ich ganz spannend fand, redet er auch darüber, dass eben die revolutionären Ziele der dritten Welle größtenteils gescheitert sind. Und damit haben wir eine vierte Welle, die sich jetzt ideologisch ein bisschen anders zusammensetzt, anders aufbaut und wieder andere Ziele verfolgt, die aber sich weiter radikalisiert in ihren Methoden und die deutlich desillusionierter und weniger idealistisch ist, würde ich behaupten, als die dritte Welle. Und nochmal deutlich weniger idealistisch als die zweite Welle. Und wahrscheinlich alle weniger idealistisch als die erste. Also wir sehen so ein potenziell, wenn ich das behaupten darf, das ist eine grobe Vereinfachung, aber wir sehen so ein bisschen so einen Abfall des Idealismus und einen Zuwachs an Radikalisierung und immer mehr technischer Möglichkeit, eben großen Schaden anzurichten. Die Flugzeuge der dritten Welle waren da so ein Geschmack auf die vierte. Denn in der vierten Welle haben wir es jetzt das erste Mal vermehrt mit Selbstmordanschlägen und damit einer ganz neuen Eskalationsstufe zu tun. Wusstest du, dass die Moschee in Mekka von mehreren hundert islamistischen Angreifern mal besetzt wurde?
Nee, das wusste ich nicht.
Das ist einer dieser großen Radikalisierungsmomente, den viele Mujahideen nachträglich, gerade so Al-Qaida und rund um Osama bin Laden, später angeführt haben als einer der Ursprünge ihrer Radikalisierung.
Vor allem aus welchem Grund? Es ist Mekka. Es ist der heiligste Ort.
Es war eine Organisation von religiösen Fanatikern unter der Führung von einem Mann, der Juhayman al-Utaibi hieß. Und der wollte die Königsdynastie der Saudis, der Saud, stürzen und eine Errichtung von einem endzeitlichen Gottesstaat herbeiführen. Und das ist auch 79. Also das Jahr 1979, als eben im Iran die große religiöse Revolution gegen den Schah und so stattfindet, wo am Anfang ja auch linke kommunistische Gruppen gemeinsam mit den Islamisten und den Klerikern gemeinsam eine Revolution gestartet haben, nur dass danach die Kleriker und Islamisten sich umgedreht haben und quasi die Kommunisten alle erschossen haben und zurückgedrängt. Das war so eine klassische Geschichte von Einheitsfront, bis da gewonnen wurde und dann haben sie sich umgedreht und die beseitigt.
Ja.
Und 79 eben diese Erstürmung, diese Besetzung von Mekka durch 500 schwer bewaffnete Islamisten mit tausenden versammelten Pilgern und Gläubigen als Geiseln, war ein extrem einschneidendes Erlebnis. Also das Jahr 79 kann quasi gar nicht überbewertet werden. In der Bedeutung, die es für die heutige politische Landschaft hatte, auch im Nahen Osten. Und im Gegensatz eben, dass bei den Saudis das so funktioniert hat wie im Iran, kommen bei dieser Besetzung wahrscheinlich über 1000 Menschen zu Tode. Und am Ende wird Mekka von französischen Spezialeinheiten erstürmt.
Das kam unerwartet.
Weil die Saudis dann quasi sagen, wir holen unsere westlichen Verbündeten ran und die lösen das Ganze für uns. Das ist natürlich problematisch, weil man als Nicht-Muslim eigentlich nach Mekka darf. Und wir jetzt da, gibt die Legende, ich weiß nicht, was da dran ist, dass die französischen Spezialeinheiten alle einmal vorher kurz zum Islam konvertieren mussten und danach wieder auch eine Klausel hatten, um sie wieder aufzuheben, um quasi dieses Problem zu umgehen. Ich habe da leider keine Beweise für gefunden. Wenn da irgendjemand mehr weiß, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich finde es eine sehr spannende, spannendes Detail da dran. Und wir sehen ja einfach die Spaltung in Saudi-Arabien schon zwischen radikal-islamistischen Flügeln und der monarchistischen Königsfamilie, die zu der Zeit noch nicht so wahhabistisch war, wie sie heute ausgelegt war, mit, quasi in ihrer Islam- und Koranauslegung. Und die eben vor allem auf westliche Unterstützung gesetzt hat, um dieses Problem zu bekämpfen. Das Ganze verschärft sich dann nochmal mit dem ersten Golfkrieg. Ich habe jetzt hier mal ein... und natürlich dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan, ja, der dann auch quasi, wo die Mujahedin dann angefangen haben, mit Unterstützung der CIA gegen die Sowjets zu kämpfen. Und ich habe ganz viel zur Entstehung von Al-Qaida nochmal recherchiert heute für die Folge. Mich hat aber dazu wie immer genötigt, das hier rauszunehmen und stattdessen eine eigene Folge dazu zu machen, sondern wir machen mal eine eigene Folge zur Entstehung von Al-Qaida, kann ich euch schon ankündigen. Ein Zitat von Bin Laden, von einem Interview, das er 1996 gegeben hat, 5 Jahre vor den Anschlägen vom 11. September, beschreibt er selber, wie zentral der Golfkrieg für seine eigene Radikalisierung war.
Als die amerikanischen Truppen in Saudi-Arabien einmarschierten, nach der irakischen Invasion in Kuwait, dem Land der beiden heiligen Städten Mekka und Medina, gab es im ganzen Land heftige Proteste der Ulema, der religiösen Autoritäten, und der Studenten der Scharia gegen die Einmischung der amerikanischen Truppen. Dieser große Fehler des saudischen Regimes, die amerikanischen Truppen einzuladen, offenbarte ihre Täuschung. Sie hatten Nationen unterstützt, die gegen Muslime kämpften. Sie, also die Saudis, halfen den jemenitischen Kommunisten gegen die südjemenitischen Muslime und unterstützten das Regime von Arafat im Kampf gegen die Hamas. Nachdem es die Ulema beleidigt und ins Gefängnis geworfen hatte, verlor das saudische Regime seine Legitimität.
Im August 1990, quasi 6 Jahre vor diesem Interview, als der irakische Einmarsch in Kuwait, Saudi-Arabien und so auch bedroht hat direkt, hatte Osama bin Laden eben dem König damals Fahd die Unterstützung seiner Mujahedin angeboten, die davor ja in Afghanistan schon gekämpft hatten und gemeint, ja, wir brauchen keine ausländischen, wir können das mit unseren eigenen religiösen, radikalisierten Truppen lösen. Und der saudische König lehnte das dann aber ab und hat sich stattdessen mit US- und westlichen Truppen beholfen, die ins Land eingeladen und die den ersten Golfkrieg kämpfen lassen. Und die Entscheidung enttäuschte Bin Laden halt zu tief und führte dann zu der weiteren Radikalisierung und der Gründung von Al-Qaida im weiteren Verlauf. Ganz vereinfacht gesagt. Ja. Ein Jahr vor dem Interview 96 am anderen Ende der Welt in Japan kam es zu einem bedeutenden weiteren Terroranschlag, der unser Bild von Terrorismus auch langfristig geprägt hat. Gleichzeitig aber mit dem vom 11. September in den Schatten gestellt wurde und über das heute sehr wenig geredet wird im Vergleich zum 11. September, außer man ist vielleicht in Japan.
Am 20. März 1995 verübte die japanische Sekte Aum Shinrikyo einen der verheerendsten Terroranschläge in der Geschichte Japans. In einem koordinierten Angriff setzten Mitglieder der Sekte das tödliche Nervengas Sarin in der U-Bahn von Tokio frei. Der Anschlag forderte 13 Todesopfer. Doch das wahre Ausmaß der Katastrophe zeigte sich in den Tausenden von Menschen, die schwer verletzt wurden. Viele Überlebende leiden bis heute unter den langfristigen gesundheitlichen Folgen des Angriffs, darunter chronische Atembeschwerden, neurologische Schäden und psychologische Traumata. Aum Shinrikyo, ursprünglich als spirituelle Bewegung gegründet, basierte auf einer Mischung aus buddhistischen, hinduistischen und esoterischen Lehren. Unter der Führung von Shoko Asahara wandelte sich die Gruppe jedoch zu einer gefährlichen, militanten Sekte, die von apokalyptischen Visionen durchdrungen war. Asahara überzeugte seine Anhänger, dass ein globaler Zusammenbruch unmittelbar bevorstehe und Aum eine zentrale Rolle in dieser Endzeit spielen würde. Der Sarin-Anschlag auf die U-Bahn von Tokio war der Versuch, diesen Weltuntergang zu beschleunigen. Asaharas Visionen von einem bevorstehenden apokalyptischen Konflikt führten die Sekte zu einer extremen Radikalisierung. Der Anschlag sollte den Zusammenbruch der bestehenden Weltordnung einleiten und Aum Shinrikyo als rettende Macht in diesem Chaos positionieren. Das Attentat markierte nicht nur einen Tiefpunkt in der modernen Geschichte des Terrorismus, sondern auch einen Wendepunkt in der Wahrnehmung und Bekämpfung von Sekten und extremistischen Bewegungen weltweit. Die Ereignisse dieses Tages lösten international Bestürzung aus und führten zu weitreichenden Maßnahmen gegen Aum Shinrikyo. Shoko Asahara und viele führende Mitglieder der Sekte wurden später verhaftet und zum Tode verurteilt, während Japan seine Gesetze zur Terrorismusbekämpfung verschärfte und die Aufmerksamkeit auf nicht traditionelle Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit richtete.
Es ist eben eine neue Dimension, die wir sehen, weil der Blick vorher quasi immer auf anderen Quellen lag. 1995 auch schon war quasi die Idee, dass vor allem linke oder rechte politische Extremisten Terroranschläge verüben, das typische Bild, und nicht, dass es eben auch esoterische Sekten sein können, die sich radikalisieren. Und diese, was hier ganz wichtig ist bei Aum Shinrikyo, ist eben die Apokalyptik, die in diesen Sektenglauben mit rein importiert wurde. Und was wir ganz viel sehen im 20. Jahrhundert und natürlich davor auch schon, aber die Menschen erleben sich oft in einer Art Endzeit und wollen das Ganze beschleunigen und haben dann eben die Idee, dass sie mit, was Orsini mit seinem Anschlag für die Vereinigung Japans erreichen wollte, wollten Aum Shinrikyo eben für den Weltuntergang an sich, für die gesamte Welt einläuten. Ein ganz anderer Maßstab hier. Es geht nicht um das Erreichen von irgendeinem konkreten politischen Ziel, sondern tatsächlich darum, die Welt zu beenden. Und sie benutzen hier eben Nervengift, was im Rahmen, glaube ich, so in den 30ern entwickelt wurde und dann im Zweiten Weltkrieg und für den Ersten Weltkrieg eröffnet. Ja, in den 30er und 40er Jahren von IG Farben entwickelt wurde. Kleiner Funfact. Gemeinsam mit Tabun Soman und Cyclosarin. Das waren so die Sachen, die von IG Farben als die ursprünglich in der Insektizidforschung erforscht wurden und dann eben sehr schnell entdeckt wurde, okay, das tötet extrem schnell. Und wir sehen, dass durch Forschung und neue Mittel eben nicht nur Flugzeuge und Bomben geschaffen werden, sondern auch chemische Kampfstoffe, Giftgase und Gifte, die dazu führen, dass eine Person in der U-Bahn tausende Menschen langfristig quasi ja, Lebensqualität kosten kann oder langfristig verletzen kann. Und es ist quasi nicht mehr nur die Bombe, die hier das Mittel des Ziels ist, sondern es gibt auch elaboriertere Anschläge quasi. Es ist quasi mit dem technischen Fortschritt begeben wir uns auch in eine immer größere Gefahrenlage sozusagen. Trotz dieses großen Anschlags in Japan war der weltpolitisch prägendste Terroranschlag der religiösen Welle ganz zweifelsohne der Anschlag vom 11. September 2001.
Das war doch ein Inside-Job.
Oh, vielleicht mal diesen ganzen Daniele Ganser-Theorien und so. Sollten wir dazu mal eine Folge machen. Aber eigentlich reicht es, wenn ich hier auf die von Franz Pöbler auf dem YouTube-Kanal verweise. Der hat dazu ein sehr schönes Video gemacht, wo er Ganser debunkt. Kann ich euch nur empfehlen. Wir reden da mal drüber, wenn wir über den 11. September und über die Entstehung von Al-Qaida reden. Tatsächlich war natürlich, gab es enge Verbindungen zwischen dem Kreis von durch die CIA geführten Extremisten, die nach New York eingeladen wurden, und den Leuten, die dann später diese Anschläge verübt haben. Es war eben nicht das, was die 9-11-Truther behaupten. Dafür, das ist mal.
Ja.
Dieser kleine Kommentar wird unsere YouTube-Kommentare schon in Flammen aufgehen lassen. Ich sehe es schon. Aber dazu meine anderen Folge, als kleiner Teaser. Was der 11. September natürlich ausgelöst hat, war der Krieg gegen den Terror. Das heißt, wir haben dann offiziell in der Zeit gelebt, wo eben der Terrorismus auch als Begründung genutzt wurde, um Kriege zu starten, Invasionen und Besetzung von Ländern.
Also man bekämpft Terror mit noch mehr Terror. Hört sich schlüssig an.
Genau, wir bekämpfen Bomben mit Bomben, ja. Deeskalation durch Eskalation. Was man am 11. September auf jeden Fall sehen kann, war, wir sehen zum einen die neue Methode der Flugzeuge aus der dritten Welle, die jetzt hier aber auf eine neue Art eingesetzt werden, nämlich auf die Methoden der vierten Welle des Selbstmordanschlags. Wir entführen das nicht mehr und fliegen das Flugzeug irgendwo hin, um dann was zu fordern, sondern wir knallen das Ganze in Hochhaus, um maximal viele Leute in den Tod zu reißen und damit auch möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, anstatt uns auf irgendwelche Diskussionen einzulassen. Wir wollen nicht diskutieren, wir wollen zerstören. Wir wollen terrorisieren. Und ja, am 11. September natürlich die Orchestrierung an sich war auf die Medien ausgelegt. Das siehst du daran, dass die Flugzeuge nacheinander in die Türme fliegen. Wir haben wenige Aufnahmen von dem Einschlag des ersten Flugzeugs in die Twin Towers. Wir haben sehr viele Aufnahmen des zweiten Einschlages. Weil nach dem ersten Einschlag alle Kameras in New York auf diesen Anschlag gerichtet wurden und dann medienwirksam das zweite Flugzeug, damit man auch das alles quasi, all diese Bilder mit in die Gedanken der Menschen einschreibt.
Ja, das hättest du es nicht angesprochen, weil ich das auch nochmal betonen an der Stelle, die Rolle der Massenmedien. Der 11. September ist einfach das beste Beispiel dafür. Ich glaube, alle, die schon auf der Welt waren, werden noch ungefähr wissen, wie sie das mitbekommen haben. Und das wäre eben ohne die Massenmedien gar nicht möglich gewesen. Und Terror braucht eben dieses Mittel zur Verbreitung. Es geht ja dann letztendlich, wie wir auch schon in der ersten Folge festgestellt haben, eben den Samen der Angst in die Köpfe der Menschen zu setzen und es somit für Chaos zu sorgen.
Das Denken zu besetzen. Ja, statt dem Raum das Denken zu besetzen. Ja. Und was eben hier auch am 11. September ganz deutlich hervortritt, ist die zentrale Taktik, dass eben in der vierten Welle vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem zivile Opfer gezielt ins Visier der Terroristen kommen. Und das unterscheidet sich eben von früheren terroristischen Bewegungen, bei denen es um politische Führer und staatliche Institutionen ging. Und das Endziel ist eben, diese Wahrnehmung von Unsicherheit zu erzeugen, die du gemeint hast. Und dadurch, dass unschuldige Menschen Opfer werden, ist dieses Gefühl am größten, das könnte jeden treffen, auch wenn ich mit sowas nichts zu tun habe, auch wenn ich keine Uniform trage. Und es geht darum, um die Gesellschaft als Ganzes zu destabilisieren und Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen zu säen, weil die haben es ja nicht geschafft, mich zu schützen. Die eigentlich hätten mich schützen sollen, haben mich nicht geschützt. Und damit wird sowohl der Staat gezwungen oder scheinbar gezwungen, radikaler zu überwachen. Und auf der anderen Seite wird der normale Bürger gezwungen, seine eigene Sicherheit grundlegend in Frage zu stellen. So, hier machen wir mal einen Schnitt. Ich habe beim Schneiden gemerkt, dass wir uns mal wieder ganz schön über die übliche Länge dieses Podcasts hinaus unterhalten haben zu dem Thema. Und jetzt wird aus dem geplanten Zweiteiler zum Terrorismus eben ein Dreiteiler. Das Outro habe ich aber jetzt erstmal hier übernommen, weil Jonas das so schön gemacht hat. Und genau, ich bedanke mich bei allen und wir hören uns nächste Woche.
Wie immer könnt ihr uns unterstützen, gebt uns nette Bewertungen, schreibt Kommentare. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht es auf Patreon oder YouTube. Wir freuen uns immer über ein paar Cent oder Euronen. Und ja, du hast die Liste der Leute, die vorgelesen werden möchten. Ich kann sie...
Ja, die ist ganz schön gewachsen. Wir haben die Liste der Leute, die gern vorgelesen werden, ist richtig gewachsen seit letzter Woche. Und ich freue mich richtig, die jetzt als verlängerte Liste vorlesen zu wollen. Kommt gerne mit dazu. Uns unterstützen auf Patreon der coolere Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freier Stuart, Onkel Didi, Petrosilius Zwackelmann, Alexi, Katharina und seit heute Fernando. Vielen Dank euch allen für die Unterstützung. Das bedeutet uns wirklich viel. Fernando hat mir auch geschrieben, dass vielleicht mal ein neuer Jingle irgendwann denkbar wäre oder eine gute Idee wäre. Und ich nehme das sehr ernst und werde jetzt mal überlegen, ob ich zur 100. Folge einen neuen Jingle einführen kann. Ich hoffe, ich bekomme was Besseres hin. Genau, wunderbar. Dann vielen Dank euch allen und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.